E.T. Der Expertentalk.
Ihre Akademie sieht sich ja auch als Diskussionsforum für die sicherheitspolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Wie nehmen Sie diese Rolle konkret wahr? Wird Deutschland aktuell bedroht? Wie nah sind wir denn an einem möglichen Konflikt? Erleben wir hier aber auch eine Änderung der Kriegsführung? Das heißt, wenn der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind, können wir uns gedanklich auch schon einen Bundeswehrsoldaten auf Spitzbergen vorstellen.
Heutiger Gast: Generalmajor Wolf-Jürgen Stahl.
Ich freue mich jetzt auf einen ganz besonderen Gast im Expertentalk. Generalmajor Stahl, Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Herzlich willkommen.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Die allererste Frage wird Sie wahrscheinlich nicht erstaunen, die ich fragen muss, weil viele Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts sich das fragen. Erläutern Sie mal die Aufgaben der Bundesakademie für Sicherheitspolitik.
Ja, die Bundesakademie für Sicherheitspolitik, kurz BAKS genannt, ist eine ressortübergreifende, zentrale und damit und die einzige Weiterbildungsstätte zur Sicherheitspolitik der Bundesregierung. Mit dem Bundessicherheitsrat, da sind die 7 Ressorts drin, als sogenanntes Kuratorium, fachlich unterstellt dem Bundeskanzleramt und organisatorisch verortet im Bereich des BMVGs, also Bundesministerium der Verteidigung, als eine militärische Dienststelle. Aber das ist nur, weil man das ja organisatorisch in der Bundesregierung verorten. Und wir sind im Norden von Berlin, angelehnt an das Schloss Schönhausen, in den ehemaligen Gebäuden des Wachregiments dort oben untergebracht und damit in der Hauptstadt präsent.
Man könnte schlechter residieren.
Man könnte schlechter residieren, ohne Wenn und Aber. Das ist eine wunderschöne Liegenschaft.
Ja. Stichwort Weiterbildung. Wen bilden Sie denn weiter in der Akademie?
Schwerpunkt, Ziel, Hauptzielgruppe sind die Angestellten oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Beamten der Ministerien. Das macht man aber, weil Sicherheit sehr umfassend zu verstehen ist, in einem sehr umfassenden Ansatz. Das heißt, sowohl Bundesregierung, als auch Bundesländer, teilweise auch Kommunen sind dabei, Wirtschaft ist dabei, Wissenschaft ist dabei, auch Thinktanks, Medien sind manchmal dabei, Kirchen sind dabei, Interessenverbände sind dabei, etc., weil Sicherheit, um Sicherheit zu verstehen, muss man alle Facetten der Sicherheit verstehen, damit man dann in seinem Bereich gestalterisch den zielgerichtet am besten Beitrag leisten kann.
Das heißt, sind Sie auch offen für Organisationen, die sich proaktiv bei Ihnen melden?
Wir sind erstmal offen für alle und wir achten darauf, dass die Zusammensetzung der Gruppen eben vielfältig ist. Und da schreiben wir dann entsprechend an und sagen, für diese Veranstaltung wären wir dankbar, wenn Sie jemanden nominieren. Mhm. Und bisher haben wir die Erfahrung, gerade für Seminare, haben wir die Erfahrung, dass mehr nominiert werden, als wir tatsächlich dann einladen können.
Ihre Akademie sieht sich ja auch als Diskussionsforum für die sicherheitspolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Wie nehmen Sie diese Rolle konkret wahr?
Ja, also unser Thema ist Sicherheitspolitik, ohne Wenn und Aber. Und ich kann das mit 3 Buzzwörtern erklären. Das eine ist Weiterbildung, worüber wir gerade gesprochen haben. Das zweite ist Konsultation. Wir bringen Leute, Akteure zusammen, die im Feld der Sicherheitspolitik unterwegs sind. Und das ist nicht nur bezogen auf Bundeswehr, sondern das ist dann eben auch Entwicklungspolitik. Das ist dann Finanzpolitik etc. All diese Verkehrspolitik, all diese Dimensionen für die Sicherheit. Da bringen wir Fachleute zusammen und unterstützen damit die konkrete Regierungsarbeit. Und das dritte ist Kommunikation. Und hier geht es insbesondere um das Verständnis von integrierter Sicherheit. Das ist das Leitmotiv der deutschen Sicherheitspolitik, integrierte Sicherheit. Und da sind wir unterwegs, dass wir das auch breiter in die Öffentlichkeit tragen, das Verständnis. Darum bin ich heute auch hier.
Ja, super. Die Bundesrepublik Deutschland befindet sich verteidigungspolitisch mitten in einer Zeitenwende. Zeitenwende ist natürlich sozusagen das Zitat vom früheren Bundeskanzler Olaf Scholz. Kommen diesbezüglich auf Ihre Akademie jetzt auch neue Aufgaben zu?
Nee, weil es geht ja um Sicherheitspolitik. Ja, der Inhalt ist ein anderer. Natürlich macht man es intensiver. Man ist auch gefragter. Man muss es noch mehr erklären. Man muss noch mehr überzeugen. Und man muss schneller sein. Das ist ganz entscheidend. Der Faktor Zeit. Also die Aufgaben ändern sich nicht. Das Volumen der einzelnen Aufgaben, so würde ich es umschreiben, das ändert sich.
Das heißt aber, Sie brauchen dann auch mehr Personal und müssen anders aufgestellt sein?
Schön wäre das, wie überall in Organisationen. Ja, mehr Aufgaben, mehr Personal. Nee, unser Ansatz ist aktuell mehr Aufgaben und jetzt musst du die Produktivität steigern.
Nichtsdestotrotz, wenn wir gerade über Finanzen auch ein bisschen sprechen, Stichwort Verteidigungshaushalt, weil jetzt nutze ich mal die Chance, wenn ein Generalmajor schon Gast ist. Bis 2035 sollen 5% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgegeben werden. Zu viel oder immer noch zu wenig?
Das hängt davon ab, ob ich rechtzeitig die Wirkung erziele, die ich damit erzielen will. Es ist ja nicht das Geld, sondern es ist das Ergebnis, was ich mit diesem Geld generieren will. Und worum geht es? Es geht darum, dass wir verteidigungsfähiger werden, wenn ich in diesem Bereich jetzt unterwegs bin. Mhm. Oder wie mein Minister auch mal sagte, kriegstüchtig, um Leute damit aufzurütteln. Und wir müssen verteidigungsfähiger werden, um dann glaubwürdig abzuschrecken. Nur wenn wir wirklich in der Lage sind und in der Wahrnehmung anderer, die das auch so beurteilen, dass wir verteidigungsfähig sind, dann können wir glaubwürdig abschrecken. Und dazu müssen wir wehrhaft sein. Wir müssen uns wehren können. Wir müssen, wie ich salopp formuliere, immer schlagen können. Aber wir müssen auch resilient sein. Das heißt, wir müssen auch Schläge vertragen können. Wenn ich im Bild eines Boxers oder einer Boxerin bin, einen anständigen Punch zu haben, ist schon mal gut. Aber wenn er ein Glaskinn hat und nach dem ersten Knockout vielleicht, geht auch nicht. Also wir müssen wehrhaft sein und wir müssen resilient sein. Dafür brauche ich Mittel, nicht nur für die Bundeswehr, sondern auch für die Gesamtverteidigung, für die zivile Verteidigung. Und diese Mittel, Personal und Material, muss jetzt schnell zur Wirkung gebracht worden. Und daran wird es am Ende gemessen. Nicht an 5%, ob ich das Geld ausgegeben habe, sondern ob ich die Wirkung und die Effektivität habe und tatsächlich dann auch glaubwürdig abschrecke.
Aber diese Erhöhung macht ja schon deutlich, dass wir derzeit anscheinend nicht wehrhaft sind.
Ja, absoluter Bedarf. Wir haben die Bundeswehr über 30 Jahre ganz anderen Auftrag gehabt. Nicht in Deutschland, nicht in Europa, sondern meistens wo außerhalb in der Welt, Afghanistan zum Beispiel oder Mali, das waren die größten Einsätze. Und jetzt geht es wieder um unsere Sicherheit hier in Europa. Dafür brauche ich ganz andere Fähigkeiten und ich muss wieder eine Vollausstattung haben. Denn ich hatte die Bundeswehr, Leitprinzip für die Bundeswehr war die letzten Jahre sparen. By the way, wie für ganz Deutschland insgesamt. Und jetzt stellt man fest, gut, das Leitprinzip war sparen. Damit haben wir Dinge eingeschränkt. Jetzt brauchen wir die aber wieder, also müssen wir sie jetzt beschaffen. Und es geht noch nicht mal um Aufrüsten, sondern es geht erstmal um vollständig Ausrüsten.
Und da habe ich gelesen, dass es vor allem in einem Bereich massiv mangelt und das ist der Bereich der Aufklärung. Mit anderen Worten, ohne die USA ist die Bundeswehr derzeit blind, wenn es tatsächlich heißt, man muss sich zur Wehr setzen gegenüber einem Aggressor, der angreift.
Ja, es gibt ohne Wenn und Aber Vielzahl von Fähigkeiten, wo wir deutlich uns verstärken müssen. Luftverteidigung ist auch eine, ja, aber auch eine Sparmaßnahme. Hat man gesagt, wie können wir Geld sparen? Wir sind nicht mehr im Einsätzen, wo eine Bedrohung aus der Luft ist. Dann können wir doch diese Fähigkeit sparen, weil Leitprinzip ist immer sparen. Wir brauchen auch keine Depots mehr. Viel zu teuer, so ein Depot zu halten. Ja. In der Logistik sagen wir just in time, brauchen wir alles nicht mehr. Dann lass uns das sparen. Leitmotiv war sparen. Und da müssen wir jetzt, kommen wir wieder dahin, dass das Leitmotiv ist, verteidigungsfähig zu werden.
Vor 2 Jahren hat die Bundesregierung die erste nationale Sicherheitsstrategie vorgelegt. Auf der Webseite Ihrer Akademie ist ein Beitrag von Holger Janusz und Thomas Dörfler zu lesen. Die Autoren schreiben in ihrem Diskussionsbeitrag, dass der Strategie eine systematische Einschätzung der Bedrohungslage fehle. Ich bitte Sie nun um diese. Die Frage, die jetzt dahinter steckt, wird Deutschland aktuell bedroht und wenn ja, von wem?
Ja, auf unserer Website sind mehrere Arbeitspapiere, das ist eins davon, sind noch ganz andere interessante Arbeitspapiere. Werden wir bedroht? Klare Antwort, ja. Die Bundesrepublik Deutschland wird bedroht und es steht im Koalitionsvertrag sogar drin, wir werden so stark bedroht wie seit Ende des Kalten Krieges nicht mehr. Und dass die Hauptbedrohung aktuell, das steht in der nationalen Sicherheitsstrategie, von der Sie gerade gesprochen haben, ist Russland. Da heißt es so schön formuliert, auf absehbare Zeit die größte Bedrohung für Frieden und Sicherheit im euroatlantischen Raum. Und das beinhaltet auch die Bundesrepublik Deutschland. Und warum ist das Russland? So, weil wenn Sie Putin genau zugehört haben die letzten Jahre, dann gibt er eine Vielzahl von Formulierungen, die uns richtig Sorgen machen sollten. Er spricht immer von der größten geopolitischen Katastrophe des 20. Jahrhunderts, dass die Sowjetunion nicht mehr ist. Mhm. Er spricht von dem satanischen, verwerflichen Westen, von dem verweichlichten, dekadenten Westen, von dem egoistischen, nach Hegemonie strebenden Westen. Er spricht von einer neuen Weltordnung der aufrechten und wahrheitstreuen Staaten, zu denen die westlichen Staaten nicht gehören. Wenn das alles sein Verständnis ist und seine Absicht ist, dann ist kein Platz in der Welt von Putin für den Westen und damit allem Hebel setzt er in Bewegung, um den Westen zu schwächen, bis hin zu die Vereinigten Staaten aus Amerika, aus Europa zu vertreiben. Das mache ich unter anderem auch fest, dass Russland ist, weil der aktuelle russische Verteidigungsminister auf die Frage, was sind eigentlich ihre beiden Prioritäten, gesagt hat. Nummer eins, die Spezialoperation, das ist die russische Formulierung, Spezialoperation, wenn Sie vom Krieg in der Ukraine sprechen, die Spezialoperation in der Ukraine. Und meine Priorität Nummer zwei ist die Vorbereitung auf mögliche militärischen Konflikte mit der NATO in den kommenden Jahrzehnten. Das ist die zweite Priorität eines russischen Verteidigungsministers. Und ich stelle mir die Frage, warum hat er das als zweite Priorität? Denn die NATO, und das habe ich selber erlebt, ist ein Verteidigungsbündnis und hat überhaupt keine Angriffspläne Richtung Russland.
Aber ist jetzt dabei, aufzurüsten, sich zu rüsten gegen einen möglichen Konflikt mit anderen Staaten wie Russland?
Die NATO, und das ist weise, hat erkannt, dass sie sich vorbereiten muss gegen etwaige Angriffe von Russland. Ja, ich will nicht sagen Kalter Krieg 2.0, weil es das definitiv nicht ist. Aber jawohl, die NATO hat wieder Verteidigungspläne entwickelt, genauso wie sie es im Kalten Krieg hatte. Verteidigungspläne, die sehen nicht vor, und das ist kein großes Geheimnis, dass Großrussland angegriffen wird, sondern dass das NATO-Territorium verteidigt wird. Und wie es im Warschauer Pakt war, er hatte auch keine Verteidigungspläne, sondern er hatte Angriffspläne immer jedes Mal. Und in der Denkwelt ist Putin noch immer unterwegs.
Und jetzt stellt sich die Frage für die Menschen, gerade hier in Deutschland, wie nah sind wir denn an einem möglichen Konflikt? Militärhistoriker Sönke Neitzel hat vom letzten Sommer in Frieden gesprochen. Würden Sie einen solchen Satz unterschreiben oder sagen Sie, das ist Panikmache?
Also ich würde ihn nicht benutzen. Wir kennen uns gut. Wir sind nicht mehr im Frieden. Wir sind aber auch noch nicht im, was wir klassischen militärischen Konflikt Krieg nennen. Wir sind dazwischen. Und wie will ich das festmachen? Wir werden hybrid, so ist die Formulierung, dazwischen, hybrid sind wir, wir werden hybrid angegriffen. Also Russland, Putins Russland greift die Bundesrepublik Deutschland an. Sabotage, Spionage, gezielte Tötung auf deutschem Territorium, Brandsätze, die hochgehen, Kabel, die zerstört werden, Drohnen, die unterwegs sind, Parteien, die möglicherweise finanziell unterstützt werden, Desinformationskampagnen. Das sind täglich stattfindende Angriffe auf unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt, auf unser Gemeinwohl, auf unsere Wirtschaft, auf unseren Staat. Das findet statt. Ob das jetzt eine Bedrohung ist, weiß ich nicht. Für mich ist das mehr, wenn ich das in einer Metapher vergleichen darf. Kann Sie ja mal fragen, wenn ein Grippevirus in Ihrem Körper ist, ist Ihre Gesundheit angegriffen oder bedroht? Bedroht wäre für mich, ob es Ihnen gelingt, wieder Ihre vollständige Gesundheit herzustellen. Und damit sind wir auch bei Resilienz. Das muss uns gelingen. Wir müssen also diese hybriden Angriffe, die finden statt, die werden auch noch kreativer werden. Da müssen wir so eine Art gesamtstaatlich, gesamtgesellschaftliches Immunsystem entwickeln, dass wir uns immer wieder erholen können von denen, dass wir die aushalten, dass wir denen gegenüber, was ich schon beschrieben hatte, resilient sind.
Sie haben ein Wort benutzt, womöglich. In vielen Fällen ist es ja gar nicht so einfach, den Urheber dieser Attacken tatsächlich absolut einwandfrei zu benennen.
Attribuierbarkeit ist die Herausforderung. Absolut. Aber wenn Sie die Absicht von Putin, wie ich sie dargestellt habe, ja, klar gerichtet gegen Westen, gegen die NATO, er sagt, die NATO soll wieder in ihre Grenzen von 1997 gehen und er will das Rad zurückdrehen und wieder eine Sowjetunion haben. Das heißt, die drei baltischen Republiken gehen wieder ins zurück in ein Reich unter Putins Führung. Wenn sie all diese Dinge nehmen, und er sagt es offen, er sagt es klar, und er ist da sehr stringent in seiner Linienführung, dann sage ich, nicht nur als Soldat, sondern als logisch denkender Mensch, mit Ansage, und darauf sollten wir uns einstellen, und er wird die NATO und den Westen weiterhin stressen. Und wie dieser Stress aussieht, das kann auch mit militärischen Aktionen auf das NATO-Bündnisgebiet sein. Und wann die stattfinden, das kann kurzfristig sein, das kann aber auch, wenn er weiter seine Umstrukturierung und den Aufbau seiner Streitkräfte durchführt, und das tut er. Er hat Militärbezirke umgestellt, er fährt seine Truppen zum Beispiel gegenüber von Finnland an der finnischen Grenze deutlich hoch, baut da neue Stützpunkte etc. Er hat seine Streitkräfte um über 500.000, 600.000 nach oben gefahren, mehr als er in der Ukraine braucht. Er produziert mehr Rüstungsgüter als der Verbrauch, wenn man das so formulieren darf, in der Ukraine ist. Wenn Sie all diese Dinge nehmen, ist für mich ganz klar, in welche Richtung das geht.
Wir haben zuletzt unfassbare, grausame Bilder aus der Ukraine gesehen. Heftige Luftangriffe Russlands, die heftigsten seit Beginn des Krieges, tatsächlich in den vergangenen Tagen. Erleben wir hier aber auch eine Änderung der Kriegsführung? Also es scheint ja so, als komme Russland auf dem Schlachtfeld nicht so richtig voran und setzt jetzt vor allem auf Drohnen- und Raketenangriffe.
Als Soldat sage ich immer, am sichersten ist man, wenn man selber den Blick ins Gelände hat, den habe ich nicht. Aber das, was ich lese, finden unverändert die Angriffe russischer Kräfte statt mit unglaublich hohen Verlusten. Menschliches Leben, kein Wert für Putin, wird verbraucht. Er lässt angreifen und hat geringe Raumgewinne. Zusätzlich führt er einen Terror gegen die Zivilbevölkerung durch. Und das macht er insbesondere mit Drohnen. Und wenn Sie jetzt mal die aktuellen Zahlen nehmen, im März waren der Peak bei 250 Drohnen am Tag. Jetzt haben wir gerade einen Peak von 750 Drohnen an einem Tag, die auf zivile Infrastruktur geschickt wird. Also das ist nicht militärisch Krieg führen, sondern das ist ziviler Terror, Terror der Bevölkerung.
Ja, aber sind es letztendlich diese Bilder, die Putin auch braucht, um den in Anführungszeichen immer noch einen Erfolg in irgendeiner Form vorweisen zu können? Sie sagen es ja selbst, er kommt auf dem Schlachtfeld marginal voran.
Ja, aber das reicht ihm. Also, das ist ja Ihre Denke jetzt. Ist das Putins Denke? Er sagt, ich komme voran. Was mich das kostet, interessiert mich nicht. Aber ich komme voran. Ich habe ja meine militärischen Erfolge. Darum müssen wir die Ukraine befähigen, dass sie eben nicht militärische Erfolge hat. Sonst, es dauert nur länger, aber ich komme voran. Das ist in meiner Wahrnehmung sein Verständnis. Ihn interessieren Menschenleben nicht, ihn interessiert Material nicht. Er hat ja kleine Erfolge und er hat jetzt auch noch mit den entsprechenden Luftangriffen, stresst er die ukrainische Luftverteidigung, belastet er die Bevölkerung und hofft, dass dann aus der Bevölkerung heraus dann auch noch eine Bewegung kommt in seinem Sinne zur Beendigung eines Krieges.
Also mit anderen Worten, er spielt das Spiel, wer länger durchhält.
Ja, absolut. Absolut. Und er setzt noch immer auf die militärische Karte, weil für ihn, auch wenn es nur ganz kleine Erfolge sind, es sind Erfolge.
Sie haben vorhin schon mögliche Expansionsziele angerissen, die Russland haben könnte. Stichwort Baltikum. Ist da die Sorge bei Ihnen auch tatsächlich am größten, dass wenn er die NATO angreift, dann er nach dem Baltikum?
Also der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, wenn er das NATO-Territorium angreift, um damit die NATO zu stressen und die Kohäsion, den Zusammenhalt in der NATO möglicherweise ad absurdum zu führen, weil plötzlich welche sagen, nee, wir verteidigen unser Territorium nicht doch mit. Dann kann das im Baltikum sein, das hat militärische Vorteile aus seiner Sicht, das muss aber nicht im Baltikum sein. Ja, Sie können sich auch ganz andere Bereiche noch überlegen, Finnland oder, ich habe mal irgendwo gelesen, Spitzbergen oder sonst irgendwas, ja. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und wenn der militärische Grundsatz der Überraschung gilt, dann sollten wir auf alles vorbereitet sein. Und das fordert wiederum die NATO, weil sie auf gesamter Breite dann vorbereitet sein muss, weil sie eben nicht weiß, wo es passiert.
Das heißt, wenn der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind, können wir uns gedanklich auch schon einen Bundeswehrsoldaten auf Spitzbergen vorstellen.
Ob der auf Spitzbergen ist? Jetzt haben wir erstmal Bundeswehrsoldaten in Litauen, die dort sind. Und, ja. Und wenn es zu einer Bedrohungslage wo auch immer kommt, dann wird die NATO darauf reagieren mit entsprechenden Mitteln. Und wenn Putins Russland auf gesamter Breite Druck, wenn wir das so militärisch nennen dürfen, auf die NATO auswirkt, dann muss die NATO entsprechende Vorbereitungen auf der gesamten Breite auch gewährleisten. Und das kostet viel Personal und viel Material.
Sollte es so kommen, greift Artikel 5, der eigentlich besagt, dass die anderen NATO-Staaten verpflichtet sind, Beistand zu leisten, dem NATO-Land, was angegriffen worden ist. Nun haben wir es in den USA mit einem US-Präsidenten zu tun, der heißt Donald Trump. Und es gibt berechtigte Zweifel daran, dass Donald Trump sich an diesen Artikel halten wird.
Also die NATO lebt von diesem Beistandsgedanken.
Ja, aber es ist nicht nur ein Gedanke.
Eine Pflicht, wenn Sie einen Artikel lesen, ist keine Pflicht in dem Sinne. Es ist nicht sauber als Pflicht formuliert. Es ist nicht gesagt, wie. Ich kann eine Postkarte schreiben und sagen, ich glaube an dich, oder ich schicke eigene Soldaten zur Unterstützung.
Da, ja. Aber ich glaube nicht, dass die Gründer der NATO an eine Postkarte
schreiben. Nee, darum sage ich ja, der Gedanke, der dahinter steckt.
Okay.
Juristen werden Ihnen das ausfieseln. Ich bin kein Jurist, dass das nicht keine Pflicht in dem Sinne ist. NATO-Gipfel vor 3 Wochen, klares Bekenntnis zu Artikel 5 von Trump. Punkt.
Das stimmt. Das war aus Sicht der anderen NATO-Länder ein kurzer, aber sehr erfolgreicher Gipfel.
Er hat sich klar bekannt zur NATO. Und alle Militärs, mit denen ich gesprochen habe, auch bei der NATO, sagen immer, wir sind dabei.
Nichtsdestotrotz gibt es auf politischer Ebene in Deutschland weitere Gedankenspiele, was die Verteidigungsfähigkeiten und den Schutz sozusagen der Bundesrepublik Deutschland angeht. Und da ist der Unionsfraktionschef Jens Spahn vorgeprescht und hat gesagt, wir brauchen einen europäischen nuklearen Schutzschirm. Mit anderen Worten, Frankreich, Großbritannien ins Boot, eine von beiden oder beide zusammen. Und die sollen mit ihren Atomwaffen eben Deutschland und Europa schützen. Ja, gute Idee?
Also aktuell brauchen wir das nicht, weil eine klare Aussage der Amerikaner auf dem Tisch liegt. Aber verantwortungsbewusste Politik, gerade verantwortungsbewusste Sicherheitspolitik, hat und praktiziert strategische Vorausschau, dekliniert unterschiedliche Szenarien durch, zieht aus diesen Szenarien Folgerungen fürs Handeln. Insofern im Rahmen von einer verantwortungsklugenden, strategisch vorausschauenden Politik muss man auch solche Optionen mitdenken.
Nicht nur mitdenken, sondern dann auch schon vorbereitet sein? Sollten die Amis sich irgendwann tatsächlich zurückziehen?
Wie gesagt, lassen Sie erstmal durchdenken. Ja? Und an welchen Indikatoren machen Sie was fest? Und dann, aber es gibt null Anzeichen, dass die Amerikaner in diese Richtung denken. Und ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, das liegt auch nicht im amerikanischen Interesse. Sie haben diese Fähigkeit, Sie stellen sie für Europa zur Verfügung. Damit haben Sie doch ein gutes Argument gegenüber der Europäer, dass man sagt den Europäer gegenüber, ihr müsst das. Wenn man ganz raus ist, hat man keinen Einfluss mehr auf die anderen.
Ja, das ist richtig, aber dann hat man auch keine Verpflichtungen im Zweifel mehr oder verspürt sie nicht mehr.
Ja, wie gesagt, die Frage ist eben, welche Verpflichtungen, wobei bei der nuklearen Abschreckung ist die Verpflichtung, wenn die Waffen einmal eingesetzt sind, dann sind sie im wahrsten Sinne des Wortes wirkungslos.
Bevor wir mal tatsächlich über... Ich habe ein schönes Zitat von Ihnen. Deutschland sprechen, über das Thema Zivilschutz sprechen, noch eine Frage aus aktuellem Anlass. Es gibt eine wesentliche personelle Veränderung bei der Bundeswehr. Generalmajor Christian Freuding wird im September Inspekteur des Heeres. Mhm. Wie überraschend kam für Sie diese personelle Entscheidung?
Nicht überraschend, weil personelle Veränderungen bei den Streitkräften sind normale Prozesse. Und die kommen. Und der jetzige Inspekteur ist seit 5 Jahren engagierter Inspekteur. Dass es da weitergeht, ist für mich auch nichts Besonderes.
Also Business as usual und die Presse macht mehr draus als...
Ja, was heißt Business as usual? Also personelle Veränderungen bei der Bundeswehr, ich weiß nicht, wie viel Verwendung ich gemacht habe oder was weiß ich, das ist was ganz Normales. Und ich weiß nicht, ein Inspekteur, der 5 Jahre lang diesen kraftzehrenden Job erfolgreich gemacht hat, zu sagen, jetzt kommt jemand Jüngeres und der macht das, mit aus dem Ministerium, mit seiner Erfahrung aus dem Ministerium und sowas, das kann ich nachvollziehen. Und das ist dann auch eine politische Entscheidung, das ist eine Entscheidung des Ministers, wo ich weder sage, das ist richtig, das ist falsch, das ist jetzt nicht zeitgemäß oder das verletzt irgendjemanden. Also als Soldat weiß man, man ist mal Vorgänger und man ist mal Nachfolger.
Beim Dreikönigstreffen der Rotary-Clubs Lübeck haben Sie gesagt, Sicherheit geht alle Menschen in unserem Land etwas an. Alle tragen dafür Verantwortung und haben etwas beizutragen. Beruflich wie privat. Und ich habe mich jetzt natürlich gefragt, wie kann ich als Privatperson zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland beitragen?
Ja, erstmal, nationale Sicherheit ist eine Staatsaufgabe. Ja, oder ich fange sogar noch früher an. Erstmal haben wir alle das Bedürfnis nach Sicherheit. Ich glaube, das eint uns alle.
Ja.
Das Zweite ist, es gibt sogar das Menschenrecht nach Sicherheit. Denn der Artikel 3 der Allgemeinen Menschenrechte sagt, jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Und daraus leitet sich ab die Staatsaufgabe. Der Staat, die Aufgabe für seine Bürgerinnen und Bürger, die Sicherheit zu gewährleisten. Aber das kann der Staat nicht alleine. Die Staatsaufgabe heißt ja nicht, dass es alleine macht. Und jedes Individuum ist sowohl Konsument oder Konsumentin von Sicherheit, wie auch Akteurin, Produzentin oder Produzent von Sicherheit. Jeder hat seinen Beitrag zu leisten. Auch die Wirtschaft, auch die Gewerkschaften, auch die Kirchen. Jeder hat seinen Beitrag zu leisten. Und wenn ich das jetzt aufs Individuum runterbreche, und das Zitat, was Sie gemacht haben, kommt aus der nationalen Sicherheitsstrategie, außer den Zusatz beruflich wie privat, das kommt von mir.
Ja.
Aber was kann ich als Individuum? Ganz banale Sache, ganz banal ist sie nicht, aber ganz klare Sache ist, es fängt mit dem Selbstschutz an. Also wenn wir über, ich rede noch nicht mal von dem großen Vaterländischen Krieg jetzt. Ich rede mal von den hybriden Angriffen, die jetzt stattfinden. Spanien, Portugal, Blackout für 1,5 Tage. Selbstschutz. Wie bin ich auf sowas vorbereitet? Habe ich ausreichend Kerzen? Habe ich ausreichend Wasser? Habe ich ausreichend Batterien? Habe ich vielleicht für meinen Gasgrill, Luxus, eine zweite Flasche? Für den Fall der Fälle? Also ich habe immer eine zweite Flasche da stehen, dann kann ich wenigstens über, wenn meine Gefriertruhe denn nämlich keinen Strom hat, muss ich so viel schnell essen, damit das alles, ja, ist doch. Also habe ich ein Kurbelradio, ja, was ich kurbel, damit ich überhaupt noch Informationen bekomme, denn alles andere liegt brach. Jeder müsste mal durch sein Haus gehen und sich mal die Frage stellen, wenn kein Strom mehr da ist, kein Internet mehr da ist, dann habe ich auch keine Klospülung mehr. Habe ich Bargeld? Weil Kartenzahlung geht dann auch nicht mehr. Also das sind individuelle Dinge und das ist nicht auf Krise und Krieg bezogen, sondern das ist auf jetzt, wenn es zu Dingen kommt. Das Zweite ist, jeder kann sich ehrenamtlich engagieren. THW, Johanniter-Unfallhilfe, Malteser, wie auch immer, Freiwillige Feuerwehr etc. Dann kann jeder beruflich sich die Frage stellen, im Falle eines der Notwendigkeit, uns zu verteidigen, ich arbeite als Ingenieur da oder da, arbeite ich dann hier noch weiter? Oder bin ich jemand, der beim Wasserwerk mit unterstützen kann mit meiner Qualifikation? Weil wir instand setzen müssen, damit weiterhin Wasser oder Strom fließt oder Informationskommunikation funktioniert. Also das ist eine Frage, bin ich weiterhin an meinem Arbeitsplatz? Da sollte man am Anfang hingehen, sofort wieder, ganz normal das Leben weiter. Aber welchen Beitrag kann ich dann noch leisten? Und ein weiterer Beitrag für mich ist Akzeptanz von politischen Entscheidungen. Auch wenn sie einem selber vielleicht ein bisschen Schmerzen machen. Ja, aber im Sinne der nationalen Sicherheit, jawohl, ich trage diese politische Entscheidung mit, weil sie das übergeordnete nationale Interesse damit gewährleistet.
Das ist jetzt eine ganze Menge. Ich würde mal ganz kurz an den Anfang.
Soll ich noch weitermachen?
Das glaube ich. Abendfüllend. Da brauchen wir wahrscheinlich 3 Stunden, um alleine dieses Thema zu besprechen. Aber Sie sind ja sehr schön mal gedanklich durch das eigene Haus, durch die Wohnung gegangen und haben so Sachen besprochen. Was mir als Privatperson fehlt, ist genau eine solche Liste, die der Staat mir zur Verfügung stellt, um zu sagen, hey.
Die gibt es. Der Notfallratgeber vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Der hat das. Steht drin.
Genau. Und wie schaffen wir, dass die Menschen wissen, dass es den gibt?
Ja, das ist kommuniziert. Das steht auch auf der Website etc. etc. Aber da sprechen Sie mir eine andere Sache aus dem Herzen. Ich rede immer von einer Aufklärungs- und Bewusstseinskampagne zur nationalen Sicherheit, wo dann solche Dinge auch drin sind, wo das Rollenverständnis, die Notwendigkeiten und die Instrumente, die wir haben, deutlich gemacht werden. Und das ist etwas, Mindset matters. dass der Einzelne das Mindset hat, um das dann zu unterstützen. Und das bedarf der Kommunikation. Definitiv. Ich würde persönlich zum Beispiel mir hoffen, dass vielleicht unter der Führung vom Bundespresseamt eine Kampagne gefahren wird, die das sehr deutlich macht. In Schweden hat man an alle Haushalte, by the way, sind auch nicht so viele wie in Deutschland, hat man an alle Haushalte eine Broschüre geschickt. In der Broschüre der Schweden steht übrigens auch drin, in case of crisis and war, we will not surrender. Das ist Mindset.
Und genau das würde ich mir auch in Deutschland wünschen, weil ich fühle mich unzureichend informiert. Und das geht so weit, dass, wenn es mal wirklich zum Äußersten kommt und ich mir die Frage stellen muss, wo ist der nächste Schutzraum von meiner privaten Wohnung, ich wüsste es nicht. Ich wüsste nicht, wo ich hin muss.
Könnte auch ein weiter Weg werden.
Ja, könnte ein sehr weiter Weg sein.
Aber wie gehe ich, wo kann ich mich am besten schützen dann? Ja, U-Bahn, Tiefgaragen oder andere Einrichtungen, genau. Ja, ja. Und da an diesem Thema arbeitet man auch. Aber ich bin total bei Ihnen und ich sehe das als eine Aufgabe von den unterschiedlichsten Ebenen. Und ich persönlich würde es begrüßen, wenn es auch von oben gesteuert wird. Also wenn zum Beispiel ein Bundespräsident, ein Bundeskanzler sich dieser Dinge annehmen würde. Wenn sich Gewerkschaften, Kirchen, Sozialverbände das alles auch erklären würden, dann wäre das aus meiner Sicht hilfreich. Aber ich bin total bei Ihnen, dass man da mehr informieren sollte.
Ich war tatsächlich, auch wenn es eigentlich schrecklich ist, beeindruckt von meinem Kollegen in der Ukraine, der mir detailliert erklären konnte, welcher Raum in seiner Wohnung am besten Schutz bietet im Falle eines Raketenangriffes. Und dass er genau wusste, wie viel Zeit er benötigt, um von seiner Wohnung in den nächsten Schutzraum zu kommen. Der hat das mit der Zeit schon gestoppt, den schnellsten Weg erkundet. Und das hat für mich klar gemacht, dass in meinem Mindset solche Gedanken nie eine Rolle gespielt haben. Und ich zum ersten Mal, als wir miteinander telefonierten, mir Gedanken gemacht habe, könnte ich nur eine dieser Fragen, die er für sich im Detail alle beantwortet hat, beantworten. Und da musste ich feststellen, nö.
Ja, und wir haben den Luxus, uns das nur vielleicht noch erlauben zu können, aber wir sollten uns besser vorbereiten, da bin ich sehr bei Ihnen.
Und das ist ein schöner Schlusssatz, denn das hat sich durch unser Gespräch gezogen. Wir sollten vorbereitet sein, wir sollten vorausschauend agieren und nicht erst reagieren, wenn es im Zweifel schon zu spät ist. Und wir sollten auf möglichst alle Szenarien, die auf uns zukommen, vorbereitet sein.
Ja, und wir sollten nicht nur, sondern da bin ich sehr hart, wir müssen vom Debattieren ins Doing kommen. Die Analysen, ja, haben wir jahrelang, machen wir Analysen. Wir müssen in die Umsetzung kommen. Und da ist es erforderlich, dass alle verstehen, für das große Ganze, für das nationale Wohl, für die nationale Sicherheit, hat jeder seinen Beitrag zu leisten. Und das heißt vielleicht auch gewisse Einschränkungen, Schmerzen oder wie man es formulieren will, hinzunehmen, damit wir weiterhin hier in Deutschland, und das steht im Koalitionsvertrag drin, weiterhin frei, sicher, gerecht und wohlhabend leben können.
Ich danke ganz herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Danke sehr.